Ungeschnitten echt, der Podcast.
Hallihallo, ihr Lieben. Ich darf heute bei mir begrüßen die liebe Maxima.
Hallo. Hi.
Ja, wir fangen einfach direkt an. Schön, dass du da bist. Wenn du dich heute selbst beschreiben müsstest, was du jetzt wirst, wer bist du?
Ja, also erstmal muss ich die Aufregung so ein bisschen legen. Es war mein erster Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Und ich glaube, jetzt hat sich die Aufregung auch schon ein bisschen gelegt. Wir haben uns ja auch schon ein bisschen eingegroovt. Wie ich mich heute beschreiben würde, als Denkerin.
Oh, das ist, glaube ich, auch ganz schön. Ne? Jetzt hast du natürlich auch noch einen Autor vor dir. Ich denke super viel und das ist immer schön. Aber ich finde es super interessant, Denkerin, mit dem Hintergrund. Und zwar sprechen wir auch heute so ein bisschen über das Thema Theologie und Transsein dabei. Du studierst Theologie. Was hat dich denn überhaupt auf diesen Weg geführt? Der ist ja schon sehr speziell in unserer heutigen Zeit.
Ja, kann man so beschreiben. Und das ist eine der schwersten Fragen, finde ich. Und ich fand es auch sehr spannend, als ich mit den anderen Erstsemestern in der Theologie losgestartet bin, haben wir uns auch gegenseitig die Frage gestellt. Und wir waren uns erstmal alle einig, dass, dass die Frage sehr schwer zu beantworten ist. Und dann sind wir aber natürlich alle irgendwie in Erklärungsversuche gestartet. Ich glaube, das Wenigste war, das irgendwie von der rationalen Seite her zu begründen. Wie zum Beispiel, dass man sagt, okay, ja, also man sieht da vielleicht irgendwelche Wachstumsraten im Beruf und könnte sich das deswegen halt eben gut vorstellen. Ich will aber auch gar nicht weiter auf das eingehen, was andere gesagt haben, sondern so ungefähr gerade das abrufen, was ich gesagt habe, weil daran hat sich eigentlich nicht mehr so viel geändert in der Zwischenzeit. Ich habe es versucht zu erklären, indem ich sagte und heute auch sage, das ist ein Prozess, der auf vielen verschiedenen Ebenen in mir stattgefunden hat. Ich glaube, dass da sehr stark die Gefühlsebene oder die Gefühlsebenen entsprechend beansprucht sind und waren in der Entscheidung. Und Rationales in dem Sinne natürlich, dass man sich schon auch Gedanken macht, von was will man später leben. Dann sieht man natürlich halt eben erstmal den Klassiker des Pfarramts. Dann hatten wir uns ja auch schon, als wir uns hier eingegroovt haben, auch darüber kurz gesprochen, ja, wie könnte sich sowas auch entwickeln, wenn man halt eben auf Kirchenaustrittszahlen und so weiter blickt. Kann ich jetzt hier und jetzt halt eben auch nur sagen, weiß ich nicht, bliebe abzuwarten. Also halt eben natürlich auch etwas, wo man rational jetzt halt eben nur so weit rangehen kann, dass man sieht, es ist was da, es gibt die Möglichkeit, wie das Pfarramt, aber halt eben auch wissenschaftlich weiterzuarbeiten, als halt eben auch bei Verlagen arbeiten zu können, Film, Fernsehen, wie man immer so schön sagt, Radio, das wäre alles möglich und überall, wo man halt eben ins Nachdenken auch kommt und auch Gedanken fassen muss, die irgendwo, die ich als gesellschaftlich wichtig empfinde, wie zum Beispiel auch Ethikräte und sowas. Wie das nachher bezahlt wird, weiß ich jetzt auch nicht. Also, und darauf will ich hinaus. Also das Rationale habe ich, soweit es halt eben möglich war, auch abgeklappert. Aber ich weiß, dass es halt eben eine Entscheidung auf verschiedensten Gefühlebenen, auf verschiedensten Gefühlsebenen war.
Gefühle ist das eine. Das andere ist der Glaube, der dahinter steckt. Theologie zu studieren, ohne irgendwie zu glauben, wird ein bisschen schwierig an der Stelle. Hat der Glaube schon früher in deinem Leben eine Rolle gespielt?
Bevor ich auf den Glauben früher in meinem Leben eingehe, würde ich kurz das aufgreifen, womit du die Frage eingeleitet hast, nämlich Theologie zu studieren, ohne zu glauben, wird schwierig. Ich kann die Betrachtungsweise gut nachvollziehen und ich weiß auch, dass der weit überwiegende Teil der Theologie-Studierenden glaubt. Es gibt aber auch welche, die sind Atheisten und studieren trotzdem halt eben auch Theologie. Mhm. Und das ergibt auch Sinn. Also ich finde, man kann auch über einen atheistischen Zugang Theologie studieren, wobei man da halt eben auch überlegen kann, ob man vielleicht den Weg über die Religionswissenschaften geht, weil man da halt eben auf alle Religionen quasi draufschaut und die betrachtet. Aber ich finde es auch interessant, als Atheistin oder Atheist halt eben Theologie zu studieren. Also das ist möglich, aber ich würde auch sagen, also wenn es dann halt eben auch auf einen Studiengang ist, der auch in die Richtung des Pfarramts ausbilden soll, dann ergibt es durchaus Sinn zu glauben oder wird ja halt eben auch über diesen Zugang gelangen, vielleicht halt eben auch zu diesem Studium. Und da dann eingehend auf deine Frage, ob schon Glauben früher in meinem Leben eine Rolle gespielt hat, richtig, kann ich sagen, ja, also soweit ich halt eben zurückdenken kann, von Tag 1 ist etwas, was mir in meiner schweren Kindheit viel Kraft gegeben hat. Und ich habe mich darüber nicht allein gefühlt. Ich habe da so eine Standbilderinnerung in meinem Kopf, wie ich nachts im Bett liege und das Gefühl habe, es ist jemand bei mir und was da bei mir ist, das hält mich.
Aber das ist ein super schönes Bild an der Tat. Also ne, du sagst es genau, was da bei mir ist. Naja, was ist, das ist ja erstmal egal. Jeder darf sich da ein Bild selbst gestalten. Ich finde, es passt super zu meiner Frage, was bedeutet denn heute Glaube für dich ganz persönlich? Was macht das mit dir? Wie sehr hilft es dir vielleicht auch? Also ich spreche da einfach aus meinem, ne? Ich bin selbst Mensch, der glaubt und war lange Zeit bei mir im Kirchenvorstand, habe sehr viel Arbeit gemacht dort, Konfi-Arbeit, Kinderbibeltage, was auch immer irgendwie damit zu tun hatte, Kita-Arbeit, ich fand das immer ganz, ganz, ganz toll. Und auch ich habe meinen Ruhepol dort gefunden. Ich glaube, hätte ich damals nicht meine Gemeinde gehabt, und ich beziehe das da mal ein bisschen auf die Örtlichkeit, die Menschen um mich herum gehabt, aber auch den Glauben, dann würde ich vielleicht gar nicht mehr so fröhlich immer da sein. Also ich darf eine ganz, ganz tolle Arbeit machen und ich hatte eine schwere Zeit hinter mir und das hat geholfen, irgendwie zu wissen, okay, ich muss vielleicht nicht an den Ort, aber ich bin immer zur Gemeinde gegangen, sei es in die Kirche, sei es in das Gemeindehaus, und das war mein Ruhepol. Und den hatte ich zum Glück mindestens einmal die Woche. Das bedeutet, für mich war das super. Wie ist das denn für dich heute, ganz persönlich?
Mhm. Ja, ich muss da gerade auch so ein bisschen drüber nachdenken, weil also Glaube verändert sich und soll sich halt eben auch verändern. Verändert sich vor allen Dingen halt eben auch immer stark durch ein Theologiestudium. Das ist auch Sinn und Zweck eines Theologiestudiums. Und ich frage mich gerade selber, an welchem Punkt ich bin. Ich würde erstmal mit all dem mitgehen, was du sagst, dass wenn man gemeindlich genau in einer Gemeinde aktiv ist, dann schafft das oder beziehungsweise ist das gut für die Seele. In der Interaktion halt eben mit den anderen Menschen, dem Austausch. Man begegnet sich anders als auf der Straße, in Anführungszeichen. Man teilt was, man ist tatsächlich, ist nicht der perfekte Begriff, vielleicht fällt mir noch ein besserer Begriff ein. Man teilt so ein bisschen Intimität in dem Sinne, dass der Glaube halt eben auch einen intimen Aspekt hat. Mhm. Und man kommt sich dadurch näher und spricht dann halt eben auch nochmal auf einer anderen Ebene einfach miteinander. Und ich glaube, dass das ganz vielen Menschen halt eben was gibt, genauso wie in dem Fall will ich auch von mir sprechen. Also mir gibt es dann halt eben auch viel. Gottesdienste geben mir auch viel. Ich bin oft sehr berührt durch Gottesdienste. Es ist für meine Gefühle, für meine Gefühlswelt, für das Ausleben meiner Gefühle auch wichtig. Wenn ich da an den Semesterschluss-Gottesdienst denke, an dem sich eine Person hat taufen lassen, eine Erwachsenentaufe, die ich halt eben dann auch erstmal nüchtern durchdacht habe, als ich wusste, okay, da lässt sich eine Erwachsene, eine studierende Person, lässt sich da taufen, dass ich da halt erstmal so für mich durchgegangen bin und dachte, ja, okay, ey, super, das ist keine Kindertaufe, die Person, die entscheidet das jetzt aus erwachsenem Habitus heraus, wahrscheinlich sehr reflektiert auch und auch in irgendeiner Weise durch eine besondere Berührung vielleicht, die diese Person hatte. Und aus diesem nüchternen Denken dann herausgehend und hereingehend in den Gottesdienst, in dem dann halt eben das passiert, in dem ich dann auch mitgewirkt habe im Chor und im Fürbitten lesen, war ich auch nochmal in diesem ganz besonderen Gottesdienst auch nochmal mehr berührt als in anderen Gottesdiensten. Wahrscheinlich halt eben auch wegen diesem symbolischen Akt, den diese Person vollzogen hat, auch den Input, was dazu geführt hat, und auch diesem feierlichen einen anderen oder beziehungsweise diesen Menschen jetzt in Anführungszeichen offiziell, also er war ja natürlich auch so schon dann Gemeindemitglied und aktiv in der Gemeinde und es hat sich natürlich an seinem Status nichts verändert, aber es war dann halt eben einfach die feierliche Aufnahme von dieser Person. Und wenn wir dann halt eben nicht als Chor vorne standen, sondern dann halt eben die Lieder von den Sitzbänken mitgesungen haben, bin ich in Tränen also fast abgesoffen, muss ich sagen. Also ich konnte dann Du bist nicht allein, konnte ich nicht mehr mitsingen, weil ich geheult habe.
Ja, du sagst es ja, ne? Das ist der symbolische Akt. Also sind wir uns ehrlich, das Wasser aus dem Wasserhahn meist und du kriegst Wasser über deinen Kopf geschüttet. Ja, hört sich eigentlich ganz, ganz komisch an. aber da hat ein erwachsener Mensch aus seinen freien Stücken gesagt, okay, ich möchte getauft werden. Ich wurde selbst mit 14 getauft, mit 13 oder 14, ich wusste schon gar nicht mehr, weil ich selbst gesagt habe, ich möchte das. Und es hat ja viel mit Symbolik zu tun. Wer oder was da oben ist, das wissen wir alle nicht. Aber es gibt irgendwas, was uns irgendwie Halt gibt, zumindest, was jetzt so drauf, denken wir das, glauben wir das natürlich. Jetzt hast du natürlich nochmal, und da muss ich ein bisschen weiter ausholen, ich glaube, hätte ich dich vor 4 Jahren hier sitzen gehabt, dann hätte ich dich nicht als Maxima begrüßt, sondern anders. Das heißt, du hast einen riesengroßen Veränderungsprozess hinter dir. Und das ist so, für mich fand ich total toll. Du warst vorher ja gar nicht in der Theologie drin, zumindest nicht im Studium, sondern in einem komplett anderen Arbeitsbereich. Und jetzt sitzt du hier vor mir als Maxima, die Theologie studiert. Und ich fand das super schön. Was hat dir der Glaube in diesem Veränderungsprozess gegeben? Oder wie hat er dir vielleicht auch geholfen?
Mein Glaube hat mir in dem Veränderungsprozess Kraft gegeben und auch mich auf eine ganz bestimmte Weise, die ich wahrscheinlich gar nicht schaffe, jetzt hier in irgendeiner Weise darzulegen, mir auch immer wieder signalisieren können, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ja, und dass das gut und richtig ist, dass ich so jetzt halt eben gehe.
Gab es denn in diesem, jetzt ja schon eigentlich gut fast 2 Jahre, gab es da Menschen oder Glaubensgemeinschaften, die dich besonders unterstützt? Aber man muss da auch mal wirklich vielleicht Realität reinbringen, aber auch vielleicht verletzt haben?
Also ich komme so ein bisschen ins Stocken, weil, weil das schon auch sehr komplex ist. Also die Erfahrungen sind überwiegend positiv. Und es gibt aber auch, es gab Verletzungen. Und ich muss jetzt gerade mal selber für mich sortieren, wie diese dann halt eben auch darzustellen sind. Vielleicht fangen wir erstmal so an. Also ich war zuletzt, bevor ich in der ESG im Rahmen meines Studiums, beziehungsweise nicht im Rahmen meines Studiums, das ist verkehrt, sondern die ESG, die Evangelische Studierendengemeinde, spielt halt eben eine große Rolle für mich seit Studienaufnahme, weil man dann halt eben auch als studierende Person dann halt eben auch einfach nah an der ESG dran ist, in dem Sinne, dass man auf dem Campus unterwegs ist, die auf dem Campus platziert sind. Und wenn man sich halt eben im Kontext des Studiums nach einem religiösen Angebot umschaut, diese Institution dann halt eben auch ist, bei der es Sinn ergibt, halt eben irgendwie was zu machen oder was in Anspruch zu nehmen. Und bevor das halt eben der Fall war, war ich regelrecht, ich darf auch sagen, sehr aktiv in der St. Katharinengemeinde. Mhm. Die St. Katharinengemeinde ist eine Innenstadtgemeinde, ist die direkt an der Hauptwache. Also die St. Katharinenkirche ist die große Kirche direkt an der Hauptwache. Ist eine ganz besondere Gemeinde, hat auch jetzt nicht die in Anführungszeichen typische Gemeinde, die man sich jetzt vielleicht in der Weise vorstellen könnte, dass man dann, klar, sonntags zum Gottesdienst kommen Menschen zusammen und da gibt es auch einen gewissen Kern, aber es ist halt eben nicht die Gemeinde, die dann danach irgendwie Schmandkuchen backt und irgendwie dann noch Kaffee trinkt und so weiter. Oder halt eben, es ist jetzt nicht so diese Orts-Bonding-Gemeinde in dem Sinne, dass man da jetzt halt eben auch die Freizeitaktivitäten irgendwie mit drüber gestalten könnte, sondern sie hat einen anderen Schwerpunkt. Sie hat auch ein spezielles Pfarramt, wie zum Beispiel das Stadtpfarramt und dann aber halt eben auch das gemeindliche Pfarramt. Und das gemeindliche Pfarramt legt den Schwerpunkt auf die Seniorenarbeit, was auch Sinn ergibt, halt eben in dem Einzugsgebiet. Und die Stadtkirchenarbeit legt dann halt eben auch einen großen Schwerpunkt auf, erstmal natürlich diese große städtische Kirche auch zu bespielen, was sehr gut gelingt und wo auch wirklich tolle Programme zustande kommen. Und dann aber halt eben auch auf die Wohnungslosen- und Obdachlosenarbeit, die halt eben einfach sehr wichtig ist. Und da hatte ich mich dann halt eben auch engagiert, genauso wie bei dem Programm des Bespielens der Kirche, die nämlich jeden Mittag von 12.30 Uhr bis 12.45 Uhr das Mittagsgebet anbietet. Mhm. Und so hatte ich dann immer einmal monatlich ein Mittagsgebet gehalten und mich bei der Wohnungslosen- und Obdachlosenarbeit beteiligt und halt eben so bei kleineren Sachen, die halt eben so anfielen.
Ja, schön. Genau. Unter anderem findet ja auch am 1.12. jährlich der Gottesdienst zum Welt-AIDS-Tag in der Kirche statt. Mhm. Soweit ich mich jetzt nicht richtig täusche.
Ja, ja, müsste so sein. Ja, genau.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Lass mir jetzt einfach mal so stehen.
Wenn es nicht so ist, finde trotzdem irgendwo in Frankfurt. Genau. Aber ich meine, er ist an der Hauptwache. Was ja auch super wichtige Themen sind. Also das ist ja, ne, Glaube darf auch mal einen Schritt weitergehen, zu sagen, okay, wir haben hier viele, viele gesellschaftliche Themen. Du sagst das selbst, Obdachlosenarbeit, das ist super, super wichtig. Natürlich muss man sagen, gerade in Frankfurt mit Hauptwache, Konstablerwache, Hauptbahnhof, sind wir einfach im Hotspot. Wo wir aber auch genau diese Menschen uns sorgen müssen und auch die haben ja trotzdem Daseinsberechtigung, auch die verdienen irgendwie Menschen, die wo zugehört, also ein Gehör geschafft bekommen.
Die Frage war ja dann, inwieweit ich Unterstützung oder auch Verletzung erfahren habe, sowas in der Richtung. Und ich empfand es aber halt eben in dem Kontext als wichtig, halt eben so weit auszuholen, wo ich jetzt halt eben erstmal positioniert war. Und in dieser St. Katharinengemeinde gibt es wunderbare Pfarrpersonen, die mich halt eben auch genauso angenommen haben und auch direkt unterstützt haben. Und genau darauf wollte ich dann noch hinaus im Rahmen des sonstigen Engagements, neben dem, was ich halt eben schon nannte, habe ich halt eben auch mal so Kleinigkeiten gemacht, wie das Abendmahl austeilen, dabei helfen, Kelche einsammeln, Kelche ausgeben und so weiter. Und da gab es eine Situation, ja, wo ich auch jetzt im Nachhinein gar nicht mehr so ganz einsortieren kann, ist vielleicht halt eben auch einfach nur komisches Gerede von einer Person gewesen oder ist das wirklich so passiert? Letztlich hatte ich dann halt eben ganz normal beim Abendmahl geholfen und dann hatte mich eine Woche später eine Aufsichtsperson der Kirche angesprochen und meint, hier, ich habe da ein Anliegen, mal mit dir drüber zu reden, weil ich da was gehört habe. Und die hatte mir gesagt, dass wohl angeblich eine Frau in die Kirche kam und sich lauthals darüber beschwert haben soll, warum man denn Schwulen so viel Raum in der Kirche gibt. Denn beim letzten Abendmahl war da eine männliche Person in einem Kleid. Ja, und das hat mich schon sehr geschockt, muss ich sagen. Dann weiß ich aber halt eben auch nicht, die Person, die mir das gesagt hat, die hat so ihre eigenen Herausforderungen. Und es könnte am Ende sogar auch sein, dass sie es erfunden hat, aber grob wie gedupft, also hat es diese Person erfunden oder ist das wirklich so passiert? Beides verletzt mich halt eben.
Das glaube ich. Ja. Du nimmst mir so ein bisschen die nächste Frage, beziehungsweise du hast sie nicht beantwortet, aber sie ergibt Sinn. Wie erlebst du denn Kirche oder religiöse Räume im Umgang mit der queeren Thematik, jetzt in deinem Beispiel mit der Trans-Thematik? Wir sind da jetzt nicht immer super, super gute Vorreiter gewesen, müssen wir uns mal selbst an die Nase fassen. Ich weiß noch, als ich in meiner Gemeinde angefangen habe und die Menschen wussten, okay, ich bin schwul, das war kein Thema. Mein Pfarrer meinte, okay, entweder bist du ein Arschloch oder du bist kein Arschloch. So sortiert man. wenn du dich an Regeln hältst, wenn du ein netter Mensch bist oder du weißt, wo du hier gerade bist, dann ist alles fein. Dann ist mir echt super egal, was für eine Sexualität du hast. Dann habe ich natürlich andere Gemeinden, wo das jetzt nicht unbedingt, da wird jetzt nicht unbedingt der Regenbogen gehisst. Jetzt ist es ja so, die EKHN, was eine komplizierte Abkürzung, ist ja jährlich auch beim Christopher Streeter in Frankfurt, mitunter in Frankfurt dabei. Und deshalb, wie erlebst du das denn in dem Kontext? Jetzt hast du natürlich gerade ein Beispiel gebracht, was jetzt nicht unbedingt das Schönste ist, aber es gibt bestimmt auch die Gegenseite.
Korrekt, ja. Und da würde ich auch erstmal so weitermachen, dass ich noch so ein bisschen auf die vorherige Frage eingehe und dann übergehe auf die nächste Frage. Denn möchte ich halt eben auch nochmal unterstreichen, dass die Unterstützung und das positive mit mir sein dann auch überwog. Und vor allen Dingen halt eben auch dem Ganzen noch die, will ich das so formulieren, ja, wir machen es gerade mal, die Krone aufgesetzt wurde in der weiteren Entwicklung dessen, dass ich dann in das Engagement im Rahmen der ESG kam, wo halt eben die Hochschulfahrerin mich dann auch, nachdem ich schon so ein paar Sachen gemacht hatte, ich hatte dann zusammen mit einer Freundin einen Text für die EKN, für das Projekt Frag Mats geschrieben. Und als wir dann halt eben, oder beziehungsweise auch die Hochschulfahrerin merkte, okay, sie will sich hier halt eben auch so ein bisschen beteiligen, hatte sie dann auch in die Richtung gefragt, ob ich mir eine Dinner Church vorstellen könnte. Das ist ein spezielles Gottesdienst, ist ein spezielles Format an Gottesdienst, was halt eben auch so aus ihrer Ideenwelt her entsprungen ist. Die Fahrperson die hatte, als sie studiert, hatte früher mal einen Aufenthalt in den USA, Studienaufenthalt in den USA. Und das war, glaube ich, auch eine Zeit, wo die USA sehr bereichernd war im Glauben und Studieren und in der Offenheit mit Religion und so weiter. Und da hat sie, denke ich, wenn ich das richtig einsortiere, dieses Format Dinner Church mitgenommen und hat das da etabliert. Und das läuft so ab, dass man Tischrede hält, also eine Person über ein bestimmtes Thema und dann halt eben alle, die am Tisch sitzen, dann halt eben auch über dieses Thema ins Gespräch kommen. Und da hatte sie mich halt eben gefragt, ob ich mir dann mal so eine Tischrede vorstellen könnte in Bezug auf mein Transsein. Und das machen wir im, wenn ich es jetzt gerade noch richtig im Kopf habe, im Mai oder machen wir es doch im Juni? Weil wir haben zwei. Die andere Person ist eine blinde Person, die über ihre Liebe zu Frankfurt spricht, in dem Kontext, dass sie als blinde Person hier Stadtführungen macht. Und ich weiß gerade nicht, ob ich die erste bin oder sie dann halt eben, ja.
Ja, aber das ist so super schön. Also das gibt ja schon genug Signal von, das ist mir eigentlich vom Prinzip her egal, ob du schwul, lesbisch, trans, bi, hetero, sucht euch aus, was ihr seid, aber dass du trotzdem Gehör findest und alle darüber sprechen können. Ich wünsche da jetzt schon ein super schönes Gespräch auf jeden Fall und bin gespannt, was du erzählen kannst danach, was so rauskam.
Vielen Dank und überleitend dann auf die andere Frage, das ging ja jetzt auch, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, auch schon in die Richtung. Also wie erlebe ich dann halt eben Kirche im Umgang mit dem Thema Trans? Also genau, jetzt zum Beispiel das Beispiel der Hochschulfahrerin, einfach einen sehr, ja, welches Wort fasst man das jetzt eigentlich? Mir kommt sowas wie konstruktiver, aber konstruktiv hat so ein bisschen was von, ja, also es ist mir zu nüchtern jetzt gerade konstruktiv, weil es das nämlich halt eben auch nicht ist. Also so nüchtern ist das halt eben nicht, aber halt eben einfach einen, einen Umgang, eigentlich so wie du es auch gerade gesagt hast, du bist hier Mensch. So, und du hast Themen, genauso wie andere Themen haben, wie zum Beispiel eine blinde Person Themen hat, etc. Und wir sprechen drüber und wir geben halt eben die Möglichkeit, darüber zu sprechen, weil es andere Personen vielleicht auch ein Anliegen haben oder einfach auch nur interessiert sind und einfach auch mehr darüber wissen wollen. Ja.
Das ist ja genau das und das finde ich super schön, dieses dich nicht irgendwie besonders machen. Jeder Mensch ist irgendwie besonders, weil wir alle irgendwas haben. Das wäre sonst ein bisschen auch langweilig. Aber zumindest Gehör für die Thematik zu finden. Das finde ich super wichtig, sei es in der Trans-Thematik, wo wirklich viele Menschen noch vieles, vieles lernen können und auch sollten.
Und viele auch wollen.
Ja, und auch wollen, stimmt. Ja, das gibt es auch noch. Das ist ja auch noch schön. Aber auch bei der blinden Thematik. Jemand, der nicht blind ist, der kann das gar nicht nachvollziehen, wie man irgendwie durch eine Stadt läuft, was man auf einmal alles für Sinne hat. Das finde ich super schön, wenn auch Glaube da sagen kann, das verdient hier Raum und das kriegt hier auch Raum. Das ist super schön, das freut mich total.
Ja. Also diesen Umgang, also hier war ja die Frage abgezielt auf, wie geht Kirche mit Trans um? Wie gesagt, ich empfinde einen positiven Umgang und auch nochmal übergeordnet, wenn man hier halt eben auf die EKHN blickt, weiß ich, dass es ein Schuldbekenntnis gibt seit 2023, wo sich viele Leute für eingesetzt haben, wo eben entsprechend auch die EKN insgesamt auch hintersteht. Und das merkt man auch. Aber man darf auch die Frage stellen, warum kommt das Schuldbekenntnis erst in 2023? Und das ist jetzt so, wie es ist. Es ist gut, dass es da ist. Und ich finde, es ist vor allen Dingen deswegen auch wichtig, weil es auch nochmal, also dieses ganz offizielle Schuldbekenntnis auf dem Papier, dann doch auch für eine gewisse Sensibilität sorgen könnte. Weil man weiß, okay, doch, da gibt es etwas, da haben wir uns zu positioniert und das wollen wir halt eben auch leben und gehen damit sensibel um. Und zu dem Thema dessen das Besonderssein, das finde ich sehr wichtig, gut und richtig, dass du das so angesprochen hast, denn wir haben alle unsere Themen und wir haben alle haben es alle anders schwer. Also es gibt nicht das perfekte Leben. Man kann vielleicht sagen, ja, ist eigentlich ganz klar, was du da sagst, aber, und ich glaube auch auf einer rationalen Ebene war mir das immer klar, aber so in der Gefühlswelt war ich doch vielleicht auch mal so ein bisschen am Träumen und dachte, oh ja, es gibt dann doch vielleicht auch irgendwie mal so das perfekte Leben und manche führen das auch und wie schön ist das, wenn die das halt eben führen können. Aber das ist nicht so. Also es hat halt eben jede Person auf dieser Welt einfach seine Themen und seine ganz eigene Schwere. Und Freud hat in dem Kontext wohl mal gesagt, wenn man in den Kellerräumen unserer Seelen heulen die Hunde. Und das trifft für alle Menschen zu. Und das ist super traurig, dass das so ist. Aber auch etwas, was man anerkennen sollte. Und daraus, glaube ich, auch viel Gutes machen kann.
Auf jeden Fall. Jetzt hast du ja, das, diese Frage, also habe ich mich selbst mit dieser Frage beschäftigt. Und gleichzeitig finde ich sie so wichtig. Jetzt hast du ja vorher ein ganz anderes Leben geführt. Also da sind wirklich Weltenunterschiede. Schon allein vom Beruf her. Wenn du zurückblickst, was hat dich damals geprägt?
Ja.
Wenn die Wasserflasche umfällt, erschrecken sich alle. Entschuldigung.
Kein Problem. Leitet ja auch einfach nur oder unterstreicht nochmal die explosive Wichtigkeit dieser Frage. Und ich finde halt eben auch gerade den Aspekt der Prägung einfach sehr wichtig. Denn sich auch klar zu machen, woher man kommt, ist, finde ich, ein ganz wichtiger Lebensprozess einfach. Und wenn ich da darauf zurückschaue, dann bin ich sowieso auch überrascht, was überhaupt alles möglich war. Also, dass ich überhaupt meinen Fachabitur mache, wäre, als ich 13, 14 war, überhaupt nicht absehbar. Dass ich mein Studium abschließe, wäre auch aus damaliger Perspektive gar nicht möglich gewesen oder beziehungsweise einfach gar nicht im Denkhorizont gewesen. Auf diese Prägung zurückblickend, wo kommt man her? Auf der einen Seite höchst prekären Verhältnissen mütterlicherseits, dann hineingebracht in Stieffamilienverhältnisse, wo es dann vielleicht halt eben mal zeitweise finanziell ein bisschen besser ging, aber emotional Welten schlechter. Auch zum Beispiel dilettantischer Versuch, sage ich immer, das hört sich schon fast so ein bisschen zynisch, oder ist es auch zynisch, aber ich bleibe einfach mal bei der Begrifflichkeit. Erster dilettantischer Selbstmordversuch, halt eben in dieser Zeit in der Stieffamilie und auch dieses nie richtig gesehen werden und anerkannt werden können, so wie man ist. Das prägt natürlich halt eben auch und macht vor allen Dingen halt eben was mit der Psyche. Also macht die Psyche in dem Moment dann auch kaputt. Mhm. Also da ist etwas, was halt eben dann auch das Gerüst erstmal sehr stark ins Wanken bringt. Und dann natürlich halt eben auch die Personen, die einen umgeben. Also ein leiblicher Vater, von dem man weiß, dass er bipolar gestört ist und schizophren, von dem man im Laufe seines Lebens diverse Drohungen erhält, Totschlagsdrohungen, Drohungen zusammengeschlagen zu werden und so weiter. Eine Mutter, die auch psychisch krank ist, aber nicht diagnostiziert. Einem Stiefvater, der Lehrer ist, aber Alkoholiker, ein starkes Alkoholproblem hat, übergriffig war und eine Person, die dann eine Tante war, aber nicht blutsverwandt, eine Tante, die einem auf der einen Seite gut getan hat, aber auf der anderen Seite auch wieder nicht. Und vor allen Dingen dann auch die verschiedensten Färbungen eben dieser Person, diese Prägungen halt eben auch dieser Person, die ja dann auch mit einfließen in die eigene Prägung. Also auch, worauf ich hinaus will, sind so soziale und auch politische Einstellungen. Also meine Mutter, die aus dem Prekariat kommt und als ich mit ihr dann alleine gewohnt habe, beziehungsweise dann halt eben auch alleinerziehende Mutter war, wir auch durchaus als Asoziale bezeichnet wurden. Sie einen Hang ins Rechtsextreme hat. Ich aber weiß, dass sie nicht rechtsextrem ist in dem Sinne, wie wir Rechtsextremität verstehen, sondern nur einfach, oder was heißt nur einfach, das ist schon sehr schwer, aber einfach empfänglich ist für solche Sachen und damit halt eben auch Dinge kompensiert und halt eben dann diese anderen Akteure, mein leiblicher Vater, der halt eben sehr ambivalent war und sozial auch komplett instabil und eigentlich auch so alles abgerissen hat, was, oder was heißt abgerissen, sondern einfach von allem betroffen war, was halt eben auch so eine Erkrankung mit sich bringt. Und dann halt eben die Stieffamilie, die, ja, die so ein gut bürgerliches Image gepflegt hat, konservativ war und ja, man einfach versucht oder ich halt eben auch das Gefühl hatte und es war auch nicht unberechtigt und es war auch wichtig, also ich musste mich dann anpassen oder habe mich dann leider auch angepasst. Also es wäre im Nachhinein betrachtet vielleicht gesünder gewesen, wenn ich halt eben auch schon damals so fest hätte hinter mir stehen können, wie ich das heute kann, nach 4,5 Jahren Therapie, nach 4,5 Jahren Psychotherapie. Aber es wäre mir halt auch nicht möglich gewesen, weil ich keinen Schutzraum hatte und auch keine Schutzpersonen, die mir so eine Möglichkeit gegeben hätten. Und auch weitergehend in der Prägung in Bezug auf queere Themen, wenn ich das heute reflektiere, meine Mutter hatte mich sehr stark überfordert, als ich circa 10 war. Also heute bin ich mir sicher, dass es halt eben so war, dass sie merkte, okay, ja, das Kind verhält sich
inkonform würde das ja, wenn du es machen würdest.
Ach, okay. Okay, also danke. Gender-nonkonform, das Kind verhält sich gender-nonkonform und ich habe ja gerade so ein bisschen versucht, meine Mutter anzuzeichnen. Was fragt sie mich? Sie fragt mich mit 10 Jahren, bist du schwul? Kann man nichts anfangen mit 10 Jahren. Und dann auch so ein sehr bedrückender Versuch, man muss dazu halt eben auch wissen, also die Umgebung war stark homophob, der Stiefvater war homophob, der leibliche Vater war homophob und homophob unter dem Begriff verwende ich jetzt, um auch queerphob zu sagen, aber das war gar nicht, also queer war nicht der Horizont, das konnten die gar nicht erfassen, sondern für die gab es halt eben schwul und lesbisch sozusagen. Und unter schwul und lesbisch wurde dann auch alles andere subsumiert, auch trans und so. Also das war dann quasi für die alles eins. Und sie hat mir dann ein paar Tage später so ein Magazin vor die Nase gehalten mit einem wohl sehr attraktiven Mann auf dem Cover und hatte mich dann gefragt, wie ich den so finde. Und da habe ich dann gemerkt, oh, jetzt muss ich ganz vorsichtig sein, was ich sage, weil wenn da halt eben, ne, also in so einem homophoben Umfeld, kann das, könnte das gefährlich werden für mich.
Ja.
Genau, kurzer Soundcheck zwischendurch. Genau, also jene Prägung, homophobes Umfeld etc. Und das, was sich dann halt eben daraus entwickelt hat, ich muss auch sagen, ich staune eigentlich. Also ich wünsche mir an ganz vielen Punkten, dass ich es anders gemacht hätte, weiß aber auch gleichzeitig, dass ich dafür auch andere Voraussetzungen gebraucht hätte. Und ich glaube, kurzum kann ich sagen, dass ich mich sehr freue, dass ich heute die bin, die ich bin und jetzt auch ganz fest hinter mir stehen kann. Und genau.
Ach, das ist auch super, super schön, das macht direkt Gänsehaut, weil darauf sollte jeder stolz sein, wie man selbst ist. Und ja, wie du selbst sagst, ne, für bestimmte Dinge braucht man einfach ein Umfeld, das das auch zulässt. Ich kenne das leider nicht anders, alleine schon aufgrund dessen. Ja, ich habe mich nie irgendwie gefühlt, dass ich sagen kann, okay, ich bin schwul zu Hause. Ich habe das, muss ich das mal vor Augen führen. Ich habe mich 3 Jahre, nachdem ich mich in der Schule geoutet habe, bei meinen Eltern geoutet. Das sagt schon genug darüber aus, wie gut das war. War immer noch keine gute Idee, das da zu machen. Also es hat nichts damit zu tun, ob das gut oder schlecht war. Aber es macht natürlich was mit einem. Es prägt einen das komplette Leben lang und irgendwann kann man sagen, okay, gut, ich wurde letztens gefragt, das irgendwelche Auswirkungen oder hat das dafür gesorgt, dass du heute so ein guter Mensch bist? Ich war immer ein guter Mensch, würde ich jetzt mal an der Stelle sagen. Also ich habe es versucht immer. Aber natürlich, wäre das alles nicht passiert, würde ich jetzt nicht sagen, okay, ich würde genauso sein wie heute. Aber unsere Vergangenheit macht immer irgendwas mit uns und sorgt immer dafür, wie wir agieren, wie wir denken, wie wir drauf sind. Ich habe mir immer auf die Fahne geschrieben, ich möchte anderen Menschen helfen und das ist meine Richtung. Auch wenn das nicht die Richtung ist, wo ich zu Hause gelehrt bekommen habe. Und das darf man immer vor Augen führen. Ich glaube, du bist eine ganz, 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 ganz tolle Person. Ich darf dich jetzt schon seit vielen Jahren kennen. Und du bist schon immer für mich eine ganz, ganz offene Person gewesen, eine hilfsbereite Person. Und ich wünsche dir jetzt schon an der Stelle nur alles, alles Gute für dein Studium.
Dankeschön.
Auch Theologie zu studieren ist nicht unbedingt immer einfach. Das ist kein Studium. Aber was mir wichtig ist, was hat dir am meisten geholfen, zu dir selbst zu finden?
Mhm. Genau, also wir hatten es ja gerade von der Prägung und davon halt eben auch wegkommen. Also ich kann jetzt halt eben ich muss immer wieder die Therapie erwähnen, weil sie halt eben einfach ein ganz wichtiger Schlüsselprozess ist, um halt eben, der halt eben auch dabei hilft, dann, das ist jetzt gerade die Frage,
ja. Ich weiß
nicht, genau, das ist die Frage, also was hat mir besonders geholfen, zu mir zu finden, also ich muss da schon voran die Therapie nennen, ja, also ich glaube auch allem voran, weil man da dem auf dem Grund geht, warum denkt man warum denkt man so, wie man denkt? Warum fühlt man so, wie man fühlt? Und warum verhält man so? Warum verhält man sich so, wie man sich verhält? Und das hat halt eben viel mit dem, wo wir gerade herkommen, deswegen die Fragen wunderbar aufgebaut, das hat halt eben viel zu tun mit der Prägung.
Heißt, da hat eine Person einen unfassbar tollen Job gemacht in der Therapie, muss man mal sagen. Jeder, ne? Bitte, 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 keine einzige Therapeutin macht irgendwie ihren Job falsch, aber natürlich ist es, glaube ich, das Schönste, was man irgendwie als Therapeutin nur sehen kann, okay, ey, das, was ich mache, das fruchtet, das hilft anderen Menschen und das ist doch das Schöne.
Ja.
Und das freut mich so sehr. Und es ist Tradition in diesem Podcast, mit etwas zu enden, was Menschen Mut macht, was Menschen irgendwie was gibt. Und deshalb frage ich das ganz bewusst. Du hast ja gesagt, du bist froh, du zu sein, wie du heute bist. Was bedeutet es denn für dich heute, wirklich du selbst zu sein?
Ja, alles eigentlich. Alles, so eine einfache Antwort will ich dann natürlich am Ende auch nicht geben. Also es ist eigentlich alledem zum Trotz, also das, wo ich, was ich gerade versucht habe zu zeichnen, und das ist ja auch in aller Kürze hier in diesem Podcast, wo ich herkomme, das setzt dem jetzt eigentlich nochmal die Krone auf. Also ich hatte ja auch schon zwischendurch gesagt, dass ich überhaupt einen Schulabschluss mache. Also ich hatte da Fachabitur gesagt, auch es gab auch, oder beziehungsweise auch im Kontext dieser Zeiten, kann ich mich auch an Gedanken zurückerinnern, die darauf lauteten, auch mit einem Schulabschluss wird es vielleicht schwierig, also überhaupt einen Schulabschluss zu schaffen, könnte vielleicht schwierig werden. Und all diesen Widrigkeiten halt eben zum Trotz, dann halt eben trotzdem einen Schulabschluss zu schaffen, ein Fachabitur zu schaffen, ein Studium zu schaffen und dann halt eben auch, und das meine ich mit dem, dem die Krone aufzusetzen und es dann halt eben auch noch zu schaffen, sich ganz fest hinter sich zu stellen, weil man da dann Psyche beziehungsweise Arbeit im psychischen und seelischen Kontext geleistet hat, die es dann einem ermöglicht, ist ein überwältigendes Gefühl.
Das glaube ich, das ist super, super schön. Ja, ich danke dir also für diese ganzen Offenheit. Ne? Du besprichst das quasi mit ganz, ganz vielen Menschen gerade hier und es ist immer schön, Menschen da zu haben, die sich so öffnen. Und wünsche dir wirklich nur alles, alles Liebe, alles Gute durch die Welt des Studiums der Theologie und Dankeschön. Danach auch ja noch viele, viele schöne Erfahrungen. Ne? Man macht irgendwie so ein Studium ja nicht, wenn man sagt, boah, damit verdiene ich jetzt richtig Kohle, sondern das hat ja schon ein bisschen was von, okay, ich möchte anderen natürlich auch helfen. Ja. Du sagst es selbst, du hast eine Obdachlosenarbeit, bist in Gottesdiensten dabei, darfst das alles machen. Das macht man ja nicht nur, weil es vielleicht einem selbst hilft, sondern auch, wenn man irgendwie hat, okay, ich möchte anderen helfen. Mhm. Und ich wünsche dir dann nur alles, alles Liebe auf deinem Weg.
Danke schön. Ich musste auch gerade noch dran denken, weil ich jetzt halt eben die Therapie vorne angestellt habe hinsichtlich dem, was mir am meisten geholfen hat. Und das bleibt auch unumstößlich so. dennoch ist halt eben auch, also wenn Kirche so funktioniert, wie sie funktionieren soll, also dann nennen wir es Glaubensgemeinschaft. Wenn Glaubensgemeinschaft so funktionieren soll, wie sie funktioniert, dann kann ich sie als direkt zweiten Part hinter der Therapie nennen. Dass das halt eben einfach, also ich sagte ja auch sowas wie seelische und psychische Arbeit hinter sich zu bringen, also auch wenn man halt eben in der Psychotherapie ist, geht es um Psyche und Seele und das kann man jetzt psychotherapeutischen Kontext, im psychologischen Kontext abgrenzen, wie das halt eben dann diese Fachpersonen machen, aber die Theologie oder beziehungsweise dann halt eben Fachpersonen beschäftigen sich ja auch in der Seele im Kontext der Seelsorge, die in keinem Fall verstanden werden darf als ein Substitutionsmittel für Therapie, ist sie nicht, sie ist eine Lebensbegleitung. Und eine sehr wichtige Lebensbegleitung. Ich habe viel Seelsorge in den letzten 2 Jahren in Anspruch genommen und es hat mir ergänzend zu der Therapie, und das Ergänzen ist ganz dick unterstrichen, sehr viel gegeben. Und es sind zwei Komponenten, die sinnvoll sein können und für mich wichtig waren und mir würde was fehlen, wenn eine der Komponenten fehlen würde.
Das sind, glaube ich, ganz, 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 ganz tolle Sätze zum Ende. Ne? Es ist, man mag vergessen, was für eine Wirkung so kleine, nicht Beratung, aber so kleine Punkte einfach mit einem Menschen machen können, wie gut es unterstützen kann. Ich bedanke mich wirklich ganz, ganz herzlich, dass du Teil dieser Folge warst.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne und wünsche dir, wie gesagt, alles, alles Gute. Und irgendwie werden wir uns bestimmt wiedersehen.
Würde mich sehr freuen. Dankeschön.